Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sonst nichts. Da ist keiner. Nicht Marie, ein Fuchs oder ein paar Wildschweine. Alles reglos. Der Wald schläft. Vielleicht hocken die, die wir suchen, in einer der Höhlen. Oder sie haben sich ein Erdloch gebuddelt, decken sich mit den nassen Blättern zu, liegen in einem der hohlen Stämme und warten dort. Warten darauf, nicht entdeckt zu werden. Darauf, dass Noah und ich wieder verschwinden. Ich zoome die Mauer auf dem Hügel heran. Über der 8 Meter hohen Betonwand verläuft Stacheldraht. Dreifach. Da passt nicht mal mehr eine Hand durch. Sehen tuchtet oben niemanden. Und was hinter der Mauer passiert, ist mir egal. Dafür sind die polnischen Kameraden zuständig. Der Stacheldraht ist nicht beschädigt, nicht aufgeschnitten oder heruntergerissen. Keine Leiter, kein Seil. Sieht von hier alles normal aus. Keine Ahnung, wieso es den Alarm gab. Negativ, sag ich und klappe das Nachtsichtgerät wieder hoch. Ich krempele den nassen Ärmel der Tarnjacke um. Mit dem trockenen Stoff wische ich mir übers Gesicht. Wasser und Schweiß. Der Schweiß brennt in den Augen. Wir sind mit unserer Ausrüstung den Berg raufgerannt. Da kommt jeder ins Schwitzen. Ich bin trainiert, sonst würde ich so wie Noah schnaufen, obwohl der nicht unsportlich ist. Unser Geländewagen steht in der Schlucht unten am Fluss. Den Berg kommen wir selbst mit Allrad nicht hoch. Die Motorräder sind auf der Ladefläche befestigt. Doch die würden heute im Matsch stecken bleiben. Und die sind viel zu laut. Da wüsste jeder, dass wir kommen. Die Motorräder nehmen wir nur, wenn es jemand aus dem Wald rausschafft. Auf die Felder oder auf einer der Landstraßen. Und dort kommen wir nur zum Einsatz, bis die Polizei anrückt und die Verfolgung übernimmt. Noah atmet noch immer schwer. Auch aus den Kopfhörern kommt kein Laut. Also breche ich das Schweigen. Fehlalarm. Ich mache 3 Sekunden Pause, soll so rüberkommen, als würde ich intensiv überlegen. Rückzug? Schlage ich vor. Mehr kann ich nicht machen. Der Befehlshaber entscheidet und Befehle erteilt bei uns Stahlke, sonst keiner. Nicht so eilig, ertönt seine Stimme in unseren Ohren. Wärmebildkamera einsetzen. Noah schüttelt verärgert den Kopf und hält sein Mikrofon zu. Stahlke hört in der Basis jetzt nur ein Knistern. Na, der sitzt mit seiner Tasse Kaffee im Trockenen, regt sich Noah auf. Da hätte ich es auch nicht so eilig. Wir grinsen uns an. Ich setze mich auf einen mit Moos bewachsenen Baumstamm. Alles nass, egal. Bin sowieso schon komplett durchgeweicht. Das kann ja noch dauern. Jungs, meldet sich Stahlke. Wenn es knistert, dann weiß ich, dass einer von euch Mist erzählt. Unser Vorgesetzter weiß eben alles. Ich gähne. Es ist 2 Uhr nachts. Vor 20 Minuten hat in der Kaserne der Alarm geschrillt. Noah und ich mussten raus aus unseren Betten. Die anderen 4 in unserer 6-Mann-Stube haben ihre Witze gerissen. Frühstück mit Stahlke, Regenschirm nicht vergessen. Und dann haben sich die Kameraden umgedreht und gemütlich weitergepennt. Wir mussten uns die kalten Flecktarnanzüge anziehen und die schwarzen Kampfstiefel. Wir beide haben schließlich Bereitschaft. In der Ausrüstungskammer hat uns ein Offizier die Waffen in die Hand gedrückt. Er hat den mitfühlenden Wetterfrosch gespielt und sagte, so ein beschissenes Scheißwetter da draußen. Dann habe ich mich an Steuer gesetzt. Die Scheibenwischer quietschten, ich konnte keine 5 Meter weit schauen. Noah studierte die Anzeige im Navi und sagte den Weg an. Die Bewegungsmelder an der Mauer hatten etwas im Abschnitt B2 geortet und den Alarm in der Kaserne ausgelöst. War aber alles sauber dort. Inzwischen stehen wir in C3. Hier hat die Basis ein Handysignal geortet, vor 10 Minuten. Und Stahlke hat das neue Ziel an Noah geschickt. An einer Stelle sind also die Invasoren über die Mauer, offenbar mit einem neuen Trick, ohne den Stacheldraht zu beschädigen. Ein paar 100 Meter weiter warten sie nun vermutlich auf ihren Schleuser. Also hier, theoretisch, Scheißtheorie. Es geht noch ein bisschen weiter, ich kürze an der Stelle, weil sie müssen sich ja erstmal diesen Invasoren nähern. Und wenn ich jetzt Invasor sage, dann ist es eben die Sprache von Anton, vom Protagonisten. Noah haben sie auch schon kurz kennengelernt, sein bester Freund. Der würde Flüchtlinge sagen, der hat eine andere Weltsicht. Es sind beste Freunde, sie kennen sich seit Kindheitstagen und ihre Freundschaft muss eben sehr viel durchhalten, jetzt auch in dem weiteren Kapitel. Sie nähern sich einer Stelle, da bewegt sich was. Bevor man aber verhaften kann, schießen kann, gilt auch für die 2 Grenzschützer erstmal vorwarnen. Vorwarnen, sagt Noah. Das ist meine Aufgabe, ich weiß. Ich hole tief Luft und rufe, you are in Germany illegally. Ein Hubschrauber rattert in der Ferne, die Verstärkung. Hands up, get out, we'll bring you back. Zurück heißt zu den Polen. Die bringen die Invasoren dann zu ihren Außenmauern im Osten. Die Polen waren mit dem Bau der Mauer fertig, bevor die Ungarn und wir die Grenzen ordentlich abgesichert hatten. Das kann ich den Invasoren jetzt nicht alles erklären. Ich muss sie in drei Sprachen vorwarnen. Alles brav auswendig gelernt. Hijratak ila Almania. Der Hubschrauber ist inzwischen zu nah. Ist egal, was ich jetzt auf Arabisch weiterschreie. Mich hört sowieso keiner mehr. Da rennen sie auch schon aus ihrem Versteck. Mindestens 20 sind das. Noahs Wärmebildkamera ist wirklich Schrott. Alle flüchten in eine Richtung. Alle zusammen. Keine Aufteilung. Pech gehabt. Am Schleuser sollte man nicht sparen. Das Team im Hubschrauber übernimmt jetzt, sagt Stahlke. Es ist immer noch sein Film. Zwei Scheinwerfer folgen den Invasoren. Sechs Kameraden seilen sich in den Wald ab. Ihr kümmert euch um die anderen, schreit Stahlke. Ich schaue Noah an. Der zeigt zu den morschen Bäumen. Cindy, unsere Drohne, schwebt noch immer über ihnen. Vielleicht doch nicht so dumm, der Schleuser. Hinter der Mauer bellen Hunde. Klar doch. Den Hubschrauber müssen die Polen ja auch hören. Und wer weiß, wer noch auf deren Seite im Wald lauert. Die Drohne dreht ab und fliegt Richtung Hubschrauber. Da wird's offenbar komplizierter als gedacht, sagt Noah. Wir robben näher an unser Ziel. Viele können es ja nicht mehr sein. Ich versuche es nochmal. Hijratak ila Almania. Für mir, ruft ein Mann. Was sagt der? Noah schüttelt den Kopf. Keine Ahnung. Englisch versuche ich es. Für mir. Ruski? Jojo, für mir. Scheiß für mir, was soll der Mist? Schrei ich. Arabi, versucht es Noah. Für mir. Für mir, brüll ich zurück. Was bedeutet das? Schießbefehl für alle Einheiten, sagt Stahlke. Da eskaliert was. Für mir. Ich höre Schüsse. Sind das unsere Jungs? Bei uns rührt sich auch was. Eine Gestalt springt auf, verschwindet gebückt in den Sträuchern. Ich verfehle sie um ein paar Zentimeter. Baumrinde fliegt durch die Luft. Der Invasor stellt sich hinter einen Stamm. Der verdeckt ihn nicht ganz. Sein Unterarm ist im Fadenkreuz mittig. Psst, sagt Noah. Was will der jetzt schon wieder? Ich blinzle zu ihm rüber. Er winkt aufgeregt zu den morschen Bäumen. Fünf Leute stehen dort. Ihre Arme sind oben. Vermir. Egal welche Sprache das ist, ich weiß jetzt, was es bedeutet. Vier von den fünf Gestalten reichen mir nicht einmal bis zur Hüfte. Vermir heißt Kinder. Ich überlege, in welcher Sprache es jetzt weitergeht. Wie soll ich denen denn von der Rückführung erzählen? Vermir, verdammt. Ich schaue zu dem Typ hinter dem Baum. Und was jetzt? Dann schießt Noah. Wobei, schießen ist das falsche Wort. Er ballert. Er ballert drauf los, als wäre das hier ein Ego-Shooter. Äste und Blätter wirbeln durch die Luft, ein Stück Holz knallt auf meinen Helm. Ich halte mir die Hände vors Gesicht, durch die Finger sehe ich, wie Noah seine Waffe in den Schlamm wirft. Dann reißt er mir meine von der Schulter und schießt damit weiter. Das Magazin fliegt durch die Luft. Er schiebt ein neues rein und verballert auch das komplett. Als ich aufschaue, dampft mein Gewehr. Was zur Hölle, schreit Stahlke. Noah und ich schweigen. Ich kapier gar nichts. Nur eins ist klar. Egal, was ich jetzt sage, Stahlke hört mit. Wenn ich die Wahrheit sage, bekommt Noah ein Verfahren angehängt. Wenn ich nichts sage, schöpft Stahlke erst recht Verdacht. Also sage ich erstmal das, was auf jeden Fall stimmt. Schießbefehl ausgeführt. Wollt ihr mich verarschen? Brüllt Stahlke. Das habe ich gehört. Ich bin fast taub geworden. Ich will einen Bericht. Noah antwortet nicht. Er kniet neben mir und weint. Und, wie viele habt ihr? Fragt Stahlke. Ich schaue zu Noah und wische ihm die Tränen aus den Augen. Die Waffe hält er noch immer in den Himmel gerichtet. Über uns hat er eine Schneise in die Baumkronen geschossen. Das Blätterdach ist weg. Ich sehe Regenwolken. Wir haben niemanden, antworte ich. Niemanden? Fragt Stahlke. Niemanden. Keine Ahnung, was ich noch sagen könnte. Doch dann fällt mir was ein. Die Invasoren, die waren schneller als Rehe. So spricht der Anton. Und was geschehen ist, haben Sie mitbekommen. Noah, sein bester Freund, hat eigentlich verhindert, dass der Anton jetzt auf die Flüchtlinge schießt oder Invasoren in Antons Sprache und hat versucht, ihn da einfach aus der Situation rauszuholen. Es gibt immer wieder Situationen im Buch, da merkt man, was eine Freundschaft aushalten muss, wenn es um Politik geht, vor allem wenn man sich unterschiedlicher Meinung ist. Es gibt auch eine zweite Person, die eine wichtige Rolle spielt, die Fana. Lebt in Äthiopien, da lese ich nun 2-3 Seiten kurz vor, damit Sie kurz die Fana hören, die zweite Protagonistin des Buches. Wieso Fana? Jetzt ahnen Sie vielleicht schon, naja, der junge rechtsnationale Anton lernt dann vielleicht die Fana, ein Flüchtlingsmädchen kennen, verliebt sich und wird dann ganz klar zum ersten Mal Flüchtlingsfreund und das Ganze hat ein Happy End. So leicht habe ich es mir da nicht gemacht. Die beiden finden zusammen, aber nicht als Beziehung, vielleicht als Freundschaft, da verrate ich nicht zu viel, aber es ist keine Liebesgeschichte zwischen Anton, dem Rechtsnationalen, und Fana, dem Flüchtling. Da steckt mehr dahinter, weil Anton bekommt eines Tages einen geheimen Auftrag. Er soll als falscher Flüchtling getarnt, als Bundeswehrsoldat, als falscher Flüchtling getarnt in ein Flüchtlingsheim eingeschleust werden. Er weiß nicht wieso, aber er ist parteitreu, Stahlke, Sie haben es gehört, auf den hört er auch, eine sehr autoritäre Person. Also lässt er sich darauf ein und lässt sich als falscher Flüchtling einschleusen. Sie kennen die Geschichte vielleicht von Franco A. Das gab es ja wirklich. Bundeswehrsoldat als falscher syrischer Flüchtling verhaftet, mit Waffe an der Todesliste, momentan auf freiem Fuß. Unschuldig ist er noch, es gibt nicht genug Beweise. Das Ganze ist geschehen, da war Endland geschrieben. Also mein Anton im Buch, der dann als falscher Flüchtling da eingeschleust wird, den gab es schon ein bisschen vorher. Und ich war einfach total überrascht, oder wie auch vom Verlag, als ein Teil vom Buch auf einmal zur Realität wird. Wir hoffen natürlich, dass es das Einzige ist im Buch, was zur Realität wird und dass der ganze Rest nicht auch noch passiert. Aber ich möchte Ihnen kurz noch was von Fana vorlesen und dann freue ich mich wirklich auf Ihre Fragen. Ganz kurz nur, damit Sie hören, wie Fana spricht. Vielleicht dazu, Fana gibt es nicht in echt, Anton auch nicht. Aber es ist ein Recherchebuch. Eigentlich schreibe ich Sachbücher. Das heißt, wenn Sie hier Stimmen hören, Zitate hören, dann sind das Originalzitate meistens. Was Anton sagt, ist meistens vom Wahlkampf der AfD geklaut. Oder Stahlke, was Stahlke sagt. Und was in Äthiopien geschieht, was Fana sagt, das habe ich bei einer Recherche in Äthiopien gelernt oder mir erklären lassen. Also Fana gibt es nicht. Sie ist 18 Jahre alt, hat eine deutsche Schule besucht in Äthiopien. Eine spezielle Schule für arme Kinder. Die haben ein Stipendium dafür bekommen. Sie will Ärztin werden, geht aber nur, wenn man das nötige Kleingeld hat. Hat sie nicht. All das klingt so ein bisschen nach Fantasterei, ist es nicht. Also es gibt diese deutsche Schule für arme Kinder, die Deutsch lernen. Es gibt Frauen, die natürlich Ärztin werden wollen, aber nicht können, weil das System dort hoch korrupt ist. Und so eine ist Fana. Sie selbst jobbt jetzt im Krankenhaus, 18 Jahre alt, arbeitet für Carla. Carla ist eine deutsche Ärztin von Ärzte ohne Grenzen. Und auch die Carla gibt es in echt, diese deutsche Ärztin. Nur ist es ein echter Mann von Ärzte ohne Grenzen, der mir bei den Recherchen geholfen hat. Und was Sie jetzt hören, ganz kurze Szene, hat sich so in echt auch im Operationssaal ereignet. Ich war nicht dabei, habe mir das aber erklären lassen von dem Arzt von Ärzte ohne Grenzen, der hier Carla heißt. Und ich war selbst in Krankenhäusern von Addis Abeba und habe das auch so oder so ähnlich erlebt. Fana erzählt, wieder Ich-Perspektive, diesmal die Fana. Das Krankenhaus in Afar, das im Osten Äthiopiens, wirkt im Vergleich zu dem riesigen Bunker in Addis, der Hauptstadt, wie eine Lagerhalle. An Carlas Tür steht auf einem Zettel nur Carla. Den hat sie vermutlich selbst dahin geklebt. Darunter hat jemand ihren Namen in äthiopischer Schrift geschrieben, mit Doktortitel. Ich klopfe und die Tür geht auf. Sie war nur angelehnt. Carla schaut aus dem Fenster, am Ohr ein Handy aus dem 17. Jahrhundert. Sie hört mich, sieht mich und stellt sich vor. Sie lernen sich kennen und dann irgendwann nimmt dann auch die Carla, die Fana mit zum Operationssaal, weil offiziell muss Fana jetzt für Carla übersetzen. Das ist ihr Job. Die junge Äthiopierin, die Deutsch kann, soll der deutschen Ärztin helfen. Ich stehe mit Carla und den Eltern eines Patienten am Bett. Es dauert, bis ich zwischen den Geräten und Kabeln den kleinen Jungen entdecke. Ein kahler Kopf, die Augen geschlossen, das Gesicht eingefallen, die Haut zerknittert. Der Junge sieht aus wie ein alter Mann. Die Lippen sind geschwollen, die Mundwinkel eingerissen. Ein Schlauch führt zur Nase. Dadurch wird er ernährt. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt das Essen für solche Patienten F100 oder F75 irgendein Brei. Die Kanüle für die Infusion steckt in der knochigen Hand. Die Elektroden für das EKG kleben am Brustkorb. Die Arme des Jungen erinnern mich an die Strichmännchen auf den Bildern draußen auf dem Flur. All das kenne ich. All das habe ich schon gesehen. Deswegen bist du in Äthiopien? Frage ich Carla. Carla schaut mich fragend an. Kein guter Grund? Ist sie wirklich so naiv? Ich bin froh, dass die Eltern des Jungen kein Deutsch verstehen und sagt zu ihr, Carla, weit über 20.000 Menschen verhungern täglich auf der Welt. Und du denkst, hier drin löst du das Problem? Sie streiten sich darüber. Man merkt gleich, mit Fana kann man gut diskutieren. Ist später auch wichtig, wenn Fana auf Anton stößt. Er ist auf Seite 150, so weit kommen wir heute nicht. Aber gleich gibt es eine Situation, die original ist, also so echt auch geschehen ist. Ein Arzt kommt in den OP rein, nickt mir und den Eltern des Jungen kurz zu. Dann schaut er auf die Monitore. Did you get the mission? Not yet, I will try again, antwortet Carla. Der Arzt beugt sich zu Carla, er spricht leise. I really need this room now. Carla nickt, doch die Worte scheinen an ihr abzuprallen. Nora is waiting, flüstert er. Draußen piepst etwas und der Arzt eilt davon. Wer ist Nora, frage ich. Das ist die Hebamme. Kaiserschnitt, Zwillinge, komplizierte Lage, die Herztöne sind nicht gut, muss sein. Erst kapiere ich gar nichts. Dann schaue ich auf den Jungen mit all den Geräten. Klar, wir sind im OP. Und es gibt in dem Krankenhaus nur einen einzigen OP. Und der Raum wird gebraucht. Und auch alles andere, was hier steht. Die Eltern lehnen sich an die Wand. Die Mutter weint mit geschlossenen Augen. Sie tragen einfache Kleider, sehen selbst unterernährt aus. Wahrscheinlich sind es Landarbeiter aus einem der Dörfer hier in der Gegend. Eine Frau mit blauem Kittel tritt zu uns, Nora, die Hebamme. We have to start. Okay. Mehr sagt Carla nicht. Sie blickt auf die Kontrollbildschirme. Man muss kein Mediziner sein, um zu verstehen, was die Zahlen darauf bedeuten. Dann tritt sie zu den Eltern des Jungen und schaut mich an. Ich verstehe. Und dann übersetze ich das, was keine Ärztin den Eltern eines Kindes sagen möchte und keine Übersetzerin übersetzen will. Also ganz kurzer Ausschnitt. Das ist Fana. Irgendwann passiert Folgendes, die Hungerkatastrophe ist einfach zu immens. Sie hat jetzt die Wahl, entweder zurück nach Addis zu ihrer Familie zu gehen, die Familie zu ernähren. Klimawandel ist einfach ein großes Thema in Äthiopien, realistisches Szenario, auch wenn das erst ein paar Jahre in der Zukunft spielt. Und dann entscheidet sie sich doch, mit Carlas Hilfe zu fliehen. Und sie kommt nach Deutschland als sogenannter Wirtschaftsflüchtling, wie es die AfD auch nennen würde, oder im Buch Die nationale Alternative, stößt auf Anton im Flüchtlingslager. Anton, der falsche Flüchtling. Jeder hat seine Geheimnisse. Weil sie sagt natürlich nicht, dass sie aus Äthiopien kommt. Äthiopier werden zu 80, 85 bis 90% abgeschoben. Sie behauptet, sie kommt aus Eritrea. Da hat man eine größere Wahrscheinlichkeit zu bleiben. Da gibt es auch immer wieder Diskussionen zwischen Anton und Fana. Sie freunden sich an, sind ja beide politisch aktiv, interessieren sich, bis sie eben merken, dass sie doch auch Geheimnisse haben. Und das eigentliche Geheimnis, was Anton hat, ist noch viel größer als das, was ich bisher verraten habe. Werde ich aber an der Stelle natürlich nicht sagen, weil ich doch hoffe, dass Sie sich vielleicht auch noch dazu entscheiden, nachher ein Büchlein zu kaufen. Ich signiere es auch sehr gerne. Es gibt auch ein Hörbuch dazu, da hat Florian Lukas den Anton gespielt oder aufgezeichnet. Den habe ich jetzt zufällig auf der Lit Cologne vorgestern getroffen. Und das ist auch, finde ich, eine interessante Perspektive, wenn man auch die verschiedenen Stimmen nochmal hört. Und was schön ist, dass Endland ins Theater kommt, in Hannover, für Jugendliche aufgeführt. Das heißt, da passiert was. Ich bin auch müde auf Lesungen unterwegs, so wie heute, vor allem in Schulen. Werden auch ganz viele Fragen gestellt. Vielleicht haben Sie ja auch Fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich trauen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen doof, wenn so viele Leute da sind. Vielleicht fragen Sie doch was. Dann kurz die Hand hoch. Wir haben ein Mikrofon da und jemand, der das Mikrofon bringen würde. Ist denn jemand da, der was dazu wissen möchte zu Endland, über das Schreiben, über Anton, Fana? Da vorne meldet sich gleich jemand. Erste Reihe.
Also ist der Noah auch für die AfD?
Der Noah, ja, also ich muss jetzt immer aufpassen, was ich sage. Wenn ich dir sage, es ist die AfD im Buch, dann kommt gleich ein Anzugträger und sagt, oh, AfD, da haben wir was dagegen, wenn der behauptet, es wäre die AfD. Es ist ja die nationale Alternative, heißt das im Buch. Aber du hast schon recht, du weißt, wen ich damit gemeint habe. Der Noah ist ein anderer. Du hast ja die Situation gehört, gerade eben Schießbefehl. Der Anton schießt, was macht Noah? Nee, der Noah schießt, aber er schießt nicht auf die Flüchtlinge, er schießt in den Himmel. Die Baumkrone ist freigeschossen. Das heißt aber nicht nur mit seinem Gewehr, er schnappt sich noch das Gewehr von Anton, seinem besten Freund, und schießt damit auch. Wieso? Weil er nicht will, dass sein bester Freund an der Stelle zum Mörder wird. Also auf die Flüchtlinge schießt. Denn Noah ist Kritiker von dieser AfD-ähnlichen Partei, von der nationalen Alternative. Und Kritiker zu sein, wenn die Partei an der Macht ist, ist nicht ganz so einfach. Irgendwann im Buch, da muss der Noah sich entscheiden. und er entscheidet sich, er geht in den Untergrund. Da gibt es eine kleine Hackergruppe um Noah herum, so ähnlich wie der Chaos Computer Club, den gibt es ja wirklich, also Hacker, die auch politisch ein bisschen aktiv sind. Und da versucht er Material zu sammeln gegen die Alternative, aber im Untergrund, da ist er versteckt. Da kann er also nicht offiziell mehr arbeiten, aus Angst davor, dass die nationale Alternative ihm auf die Schliche kommt. Anton wiederum, der bleibt erstmal der Partei treu. Mit dem muss noch viel passieren, bis er so weit ist, dass er vielleicht ein bisschen anders über die Dinge denkt. Ich glaube, auf Seite 145 ist es erst so weit. Danke für die Frage. Schön, dass du dich auch gleich getraut hast, als Erste zu fragen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber Sie haben meiner Meinung nach so ein tolles Buch geschrieben zu dieser Thematik. Ich finde das sehr interessant. Ich werde es mir auch definitiv kaufen. Aber was sagen Sie denn dazu, dass es hier auf der Buchmesse auch Verlage gibt, die, sagen wir, anderer Meinung sind? Also dürfen Sie sich dazu äußern? Wenn ja, das würde mich sehr interessieren.
Ja, ich darf mich zu allem äußern. Also es gibt keine Zensurbehörde hier, Gott sei Dank. Und wenn, dann werde ich es gleich danach erfahren im Anschluss. Aber nee, ich finde es gut, dass die Verlage da sind, dass sie präsent sind. Ich finde es nicht gut, wenn sie irgendwo im geheimen Kämmerchen sich treffen. Das war so eine alte NPD-Masche. Die NPD hat sich ja oft dann auch in irgendwelchen Landschaften außerhalb so eine kleine Pension eingemietet. Das habe ich damals für ein anderes Projekt auch recherchiert. Da war ich auch mit im Thema drin. Da war es für mich auch schwer zu recherchieren. Da war da wache Security, ich kam gar nicht rein. Und ich finde es gut, dass die hier sind, dass sie auch hier sind, dass man sie ansprechen kann. Ja. Wer diskutieren will, kann hin und kann diskutieren. Das ist Demokratie, das gehört dazu. Dass die jetzt natürlich gerade auch, glaube ich, rechts außen angebracht sind in der betreffenden Halle, finde ich auch nicht schlecht. Aber hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Mhm. Je weniger Stigmatisierung, je offener man rangeht, desto besser finde ich es auch. Weil meine Erfahrung bei den Recherchen war, wenn man mit AfD-Sympathisanten spricht, dann ist es gut, wenn man spricht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sie in eine Ecke zu drängen. Mhm. Weil sie haben ja schon ihre eigenen Echokammern, ihre eigenen Medien. Es ist schwer, sie da rauszuholen. Also ich finde, es ist schon meine Aufgabe, ich kann nur für mich sprechen, dann auf sie zuzugehen. Auch gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn es Fragen gibt, darüber zu reden. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Dankeschön.
Gerne.
Nur eine kurze Frage, Entschuldigung. Wie viele Seiten hat es dann insgesamt, um das mal so in Zusammenhang setzen? Weil du hast das mal gesagt, so, da die Seite beginnt das, die Seite beginnt das.
Wann hat das Elend ein Ende? Ja, ich verstehe schon. 220 Seiten. Und es wechselt aber immer. Also man hat den Anton, dann die Fahna. Anton, Fahna. Das sind Deutschland, Äthiopien. Deutschland, Äthiopien, bis die Fahna nach Deutschland einreist. Sie schafft es dann doch, obwohl Deutschland dicht ist, aber mit Carlas Hilfe, mit der Schleusergruppe reinzukommen. Und irgendwann kommt noch ein dritter Ich-Erzähler dazu, das ist der Noah. In dem Augenblick, wenn er aus dem Blickfeld von Anton verschwindet, muss ich natürlich auf den Trick zurückgreifen. Anton kann nicht mehr über Noah berichten. Also taucht auf einmal auf irgendeiner Seite in der Mitte dieser Noah auf, als eigener Erzähler. Und der erzählt aus dem Untergrund, wie es ihm da erging.
Ja, hallo. Mich würde interessieren, welche Vorbilder haben Sie? Und zum anderen würden wir Sie gerne an die Leonardo da Vinci Gesamtschule in Potsdam zu einer Lesung einladen. Ich bin Lehrer und hier mit Schülern und es wäre sehr schön, wenn Sie die Einladung annehmen würden.
Ja, klar. Also ich komme sehr gerne. Ich mache sehr viele Schulveranstaltungen und das ist für mich das Wichtigste, ne? Weil es ist ja auch ein Grund, wieso die Protagonisten hier 18 Jahre alt sind. Ich habe jetzt keine 50-jährigen AfDler oder beziehungsweise Gauland als Vorbild genommen, um sein Leben zu beschreiben. Ich wollte ja bewusst sagen, wie verändert sich das Leben der jungen Menschen, wenn so eine rechtsnationale Partei in die Macht kommt. Weil vieles, was auf den Wahlplakaten steht, spricht manche an, aber das, was im Wahlprogramm steht, würde die wenigsten ansprechen. Und das war so die Aufgabe hier drin, ne? Also Erbschaftssteuer abschaffen, finden, glaube ich, die wenigsten cool. Oder zurück zur Atomenergie, steht auch auf keinem Plakat. Oder Bundeswehr, Wehrpflicht einführen, steht auch auf keinem Plakat, aber all das steht im Wahlprogramm. Und das war so die Idee dahinter, deswegen sehr gerne die Schulveranstaltung und dann die Frage nach den Vorbildern. Schwer zu sagen, also journalistisch gesehen bin ich natürlich ein großer Wallraff-Fan. Ganz klar, also dieses investigative Recherchieren, also Günter Wallraff, der so ganz bekannt war vor Jahrzehnten mit seinen, jetzt ist er im Fernsehen aktiv, da sehe ich ihn nicht, aber als er noch Bücher geschrieben hat vor allem und damit sehr erfolgreich war, dieses verdeckte den Menschen so aufs Maul schauen, dabei sein und einfach auch dann aus dem Lebensalltag berichten. Das finde ich schon sehr gut. Und auch hier bei den Recherchen waren es sehr verdeckte Recherchen. Also ich hatte den jüngsten Journalistenausweis dabei. Das hat mir die Sache natürlich leichter gemacht und auch sicherer gemacht. Ich war einfach jemand, ein möglicher Sympathisant, der zuhört und mitdiskutiert.
Vielen Dank.
Gerne.
Mich würde mal interessieren, wann Ihnen die Idee gekommen ist, ein Jugendbuch über dieses Thema zu schreiben und was würden Sie als Altersempfehlung abgeben?
Ja, die Sache mit dem Jugendbuch ist immer so, ich weigere mich immer so ein bisschen zu sagen, es ist ein Jugendbuch. Also beim Verlag auch, von dem Buchumschlag, haben wir versucht, es so zu gestalten, dass es auch Erwachsene anspricht. Und Freunde von mir, die es gelesen haben, die haben mich auch immer wieder gefragt, na wieso ein Jugendbuch? Und das finde ich auch gut so. Also es ist eine Sicht von 18-Jährigen erzählen. Und wenn man jetzt sagt, naja, immer wenn die Protagonisten jung sind, die ich erzähle, es ist ein Jugendbuch, dann fände ich es nicht so gut. Also so habe ich es auch nicht gemeint. Aber klar, wir haben es im Jugendbuch positioniert beim Karl-Hanser Verlag, machen aber Erwachsenenveranstaltungen genauso. Und wir selbst sagen ab 14. Aber ich habe auch manchmal 12-Jährige, die mir mailen, das Buch gelesen haben, Fragen stellen, gibt es auch. Aber bei Schulen haben wir gemerkt, so vielleicht so ab 7., 8. Klasse, dann hängt so eine Vorbereitung ab. Wenn die Schule, gleiche Vorwarnung, sich nicht vorbereitet und die Schüler sind da und sagen, wir wissen, dass heute ein Autor kommt, aber nicht, was der macht, dann ist 10. Klasse besser. Wenn die aber gut vorbereitet sind und man kann irgendwo anfangen, anknüpfen und werden nachbetreut, das ist ganz wichtig bei dem Thema, dann geht es ab 7. Klasse. Weil es gibt Stellen im Buch, die tun richtig weh. Da wird eine Flucht im Kühltransporter beschrieben, so wie sie sich vermutlich wirklich ereignet hat. 71 Menschen waren im Kühltransporter, den gab es wirklich und in Österreich gestrandet. Und dieser Kühltransporter, diese Menschen haben es nicht überlebt. Im Buch wird die Situation 1:1 beschrieben, sie überleben es aber. Und das sind Situationen, Kapitel, die, da muss man als Lehrer und Lehrerin schon rangehen und vorbereiten. Vielleicht noch eine Frage, weil ich habe gehört, dass die Nachfolgerin, Nachfolger da ist, da müssen wir die Übergabe machen. Letzte Frage bitte und dann gerne noch zu mir kommen, ich bin ja noch da. Ja?
Werden Sie eine Fortsetzung schreiben?
Aus dem Buch mache ich keine Fortsetzung, nee. Endland ist zu Ende erzählt, ich hoffe, es kommt nie dazu und es bleibt ein Gedankenexperiment. Da will ich nicht mehr dazu schreiben. Ich mache jetzt eine Fortsetzung zu einem anderen Buch. Google hat die Weltherrschaft. Die Scanner habe ich unter Pseudonym geschrieben, Robert M. Sonntag. Das setze ich jetzt fort. Auch eine Dystopie, auch für junge Leserinnen und Leser, aber Endland ist so wie diese Lesung jetzt zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und gefragt haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.